Hallo, hier spricht May Becker und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Marken des Jahrhunderts, produziert vom Studio ZX. In dieser Reihe spreche ich mit Vertreterinnen und Vertretern aus Unternehmen in ganz Deutschland, die mir berichten, wie ihre Marke erfolgreich geworden ist und welche Herausforderungen ihnen so begegnen oder auch begegnet sind. Mein heutiger Gast leitet ein Familienunternehmen bereits in vierter Generation, nämlich das Unternehmen Soldan, das bekannt ist für die Hustenbonbon-Marke M. Eukal. Ich bin gespannt zu erfahren, wie mein Gast Perry Soldan den Spagat zwischen Weiterentwicklung und Tradition gemeistert hat und es auch noch geschafft hat, dem Unternehmen seine eigene Handschrift zu verpassen. Herr Soldan, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
Hallo Frau Becker, freue mich auch auf unser Gespräch.
Wie immer habe ich Fragen von Dr. Florian Langenscheid am Anfang mitgebracht und zum Kennenlernen starten wir einmal damit.
Hallo, hier spricht Florian Langenscheid. Sie kennen meinen Namen als die Marke für Fremdsprachen. Hier spreche ich aber als Herausgeber der Marken des Jahrhunderts und habe einige Fragen an Ihre Marke. Für welche Produkte sind Sie bekannt?
Also unser Haus ist bekannt für seine Marke M. Eukal, das Hustenbonbon in Deutschland, unverwechselbar mit seinem Erkennungszeichen der Fahne, was auch eine eigene Geschichte ist. Und innerhalb der M. Eukal Bonbons ist mit Sicherheit unser Klassiker, der grüne, das Eukalyptus, das bekannteste Bonbon. Wir haben aber auch einen kleinen Vertreter, das ist Kinder M. Eukal, kennt jeder mit Sicherheit auch aus seiner Kindheit, aus der Apotheke, das nach Wildkirsch schmeckende Bonbon mit dem Jungen drauf in seinem Ringelpulli.
Seit wann gibt es eigentlich Ihre Marke? Wie fing alles so an?
Die Marke ist eingetragen 1923, wurde von meinem Urgroßvater entwickelt und konzipiert. Sein Geschäft an sich hat schon früher begonnen, damals als Medizinaldrogerie. Und in dieser Medizinaldrogerie hat er damals schon verschiedenste Produkte unter dem Geist des Helfens entwickelt. Also da gab es Dr. Soldans Lebertran und Zahnweißpulver. Also es ging immer um das Helfen, Pflegen, Schützen. Und so hat er dann auch irgendwann mal angefangen, bittere Wirkstoffe in einen süßen Mantel zu verpacken. Und das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte und die Idee von Bonbons, medizinische Bonbons, Hustenbonbons. Und da hat alles seinen Anfang genommen.
Was macht Ihre Marke stark?
Also unsere Marke zeichnet sich mit Sicherheit aus durch eine verlässliche Qualität und dass die Marke jetzt seit über 100 Jahren so ist, wie man sie schon immer auch erlebt hat und kennt. Und es gibt natürlich auch Produktbestandteile, die die Marke ausmachen. Und das ist bei uns sind es die Extrakte und die ätherischen Öle als wesentliche Bestandteile unserer Rezeptur.
Was treibt Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an?
Ich würde sagen, der Unterschied zwischen einem Familienunternehmen und vielleicht einem Unternehmen größerer Art, die im Kapitalmarkt gehandelt werden, ist, dass hier jeder Mitarbeiter Teil des Erfolges sein kann. Jeder kann beobachten und begleiten, wie was Großes entsteht, wie was sich entwickelt und jeder kann auch wirklich auch mitwirken und mitgestalten.
Ja, Herr Soldan, vielen Dank für diese tollen Antworten schon mal. Jetzt haben wir ja gerade eben gehört, dass Sie schon auf eine über 100 Jahre lange Unternehmensgeschichte zurückblicken. In der Geschichte Ihrer Familie haben immer die Söhne die Führung des Familienunternehmens von ihren Vätern übernommen. War Ihnen denn schon als Kind oder später als junger Mann bewusst, dass Sie irgendwann so eine Verantwortung übernehmen müssten?
Also als Kind war natürlich das Unternehmen und seine Produkte immer irgendwo um uns herum präsent in unterschiedlicher Form und Ausprägung. In der Form, dass natürlich der Vater viel arbeiten musste, wenig Zeit für Familie und Kinder hatte, unterwegs war in der Welt. Dann fand es natürlich auch seine Spuren in der Form, dass wir andere Süßwaren nicht kaufen sollten mit unserem Taschengeld. Und das ist natürlich im Nachhinein alles nachvollziehbar. Aber wirklich auch in dem Unternehmen selber eine Rolle und zu spielen und eine Verantwortung zu übernehmen, fand eigentlich jetzt bei uns auch erst mit dem Eintritt in mein Berufsleben statt. Also ich war die ersten Jahre als Controller in einem Textilunternehmen tätig, sagte auch immer gern, dass ich da die Dinge lernen durfte oder musste, die ich im Studium nicht so gerne mochte. Und das war mit Sicherheit eine gute Vorbereitung. Und dann stand eigentlich bei uns auch im Haus durch einen langjährigen Geschäftsführer ein Generationswechsel an. Und dann hieß es, ja, dann komm halt mal her. Also da gab es jetzt keinen wirklich durchingenierten Plan, wie der Prozess sich gestaltet. Das ist so ein bisschen alles zusammengepurzelt, um das mal so zu formulieren.
Sie sind also nach einigen anderen Stationen ins Unternehmen eingestiegen, haben dann sozusagen den Familienbetrieb auch übernommen. Wie ist es Ihnen denn gelungen, eine eigene Rolle im Betrieb zu finden, vielleicht auch gerade neben Ihrem Vater?
Ja, da würde ich erstmal eine Gegenfrage stellen. War ich wirklich in der Lage, neben meinem Vater eine eigene Rolle zu finden? Also ich würde mal sagen, ich war da. Und natürlich haben die Mitarbeiter alle sehr aufmerksam darauf geachtet, wie ich im Unternehmen meine ersten Schritte tue, wie ich Dinge entscheide. Für mich glaube ich, und das wäre auch meine Empfehlung an jeden, ist, dass man versucht zu erkennen, was gut für ein Unternehmen ist, was die Generationen vorher gut für die Firma gemacht und entschieden haben, aber dann letztendlich auch irgendwo sich selber treu bleibt und ja auch seinen eigenen Weg geht, also findet und ihn dann auch versucht zu gehen. Mit all den Herausforderungen, die dann da auf der Wegstrecke liegen, in der Auseinandersetzung in den Generationen.
Die Verantwortung haben Sie ja dann 2005 ganz übernommen. Wie wurde denn dieser Generationswechsel im Unternehmen vorbereitet?
Also ja, man muss natürlich sagen, in unserem Fall war es so, dass mein Vater 2005 verstorben ist, 3 Jahre vorher erkrankt. Deswegen würde ich mal sagen, dass der wirkliche ernsthafte Gedanke des Generationswechsels eigentlich auch erst mit der Krankheit dann inhaltlich und thematisch auch besprochen wurde. Vorher würde ich mal sagen, war es ein Ich bin da. Man hat versucht, mich in unterschiedlichste Unternehmensbereiche mit reinzunehmen, also von der Produktion über Vertrieb und Marketing und hier und da dann auch die Verantwortung und Leitung zu übernehmen. Aber wirklich den Wechsel in der Verantwortung, das war dann wirklich, glaube ich, auch erst durch die Krankheit dann auch in seiner Bedeutung bewusst. Und da hat man dann auch versucht, das so weit einzustellen, die Firma darauf vorzubereiten. Man hat auch das Thema Beirat dann diskutiert, ob ein Beirat am Anfang mir durchaus wichtig und gut zur Seite stehen kann, dass ich meinen Weg finde. Ich würde mal sagen, das hat wirklich auch in den letzten 3 Jahren dann auch erst stattgefunden.
Ihnen ist ja selber auch die Familientradition wichtig, oder? Haben Sie denn auch vor, dass Ihre eigenen Kinder, also Ihr Sohn oder Ihre Tochter, irgendwann mal die Unternehmensführung übernehmen oder?
Also Unternehmensführung, wenn das so das Operative impliziert, würde ich mal sagen, das erwarte ich nicht. Ich glaube, da ist jede Firma und jedes Unternehmen gut beraten, das so auszusteuern, wo die Kompetenz liegt. Wichtig ist es, dass sie auf jeden Fall das Unternehmen als Familienunternehmen erhalten und bewahren und ihm helfen, dann auch ihre Generation zu überstehen und für die nächste Generation, also dann meine Enkel im Grunde vorzubereiten. Aber ob sie das in Form einer klaren operativen Verantwortung in der Geschäftsführung wahrnehmen oder auch als Repräsentanten der Familie in Form von einem Beirat, das ist eigentlich noch offen. Und da muss man jetzt bei beiden Kindern, die ja 20 sind, auch erstmal gucken, wo der Weg sie hinführt. Ich glaube, wichtig ist es, dass, wenn ich es jetzt schaffe, ihnen die Lust zu vermitteln und Spaß daran zu haben, die Verantwortung zu übernehmen, dieses Unternehmen dann durch ihre Zeit zu tragen und an eine nächste Generation zu übergeben, glaube ich, ist das der größte Teil der Aufgabe und das gilt es zu schaffen.
Bei Ihnen sind ja Familiengeschichte und Firmengeschichte sehr eng miteinander verbunden. Woran merken denn Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass Sie in einem Familienunternehmen arbeiten?
Da würde ich mal sagen, das merken die Mitarbeiter daran, dass die Familie präsent ist. Also das nicht nur in meiner Person, also auch in meiner Frau, die keine operative Aufgabe in dem Sinne in der Firma hat, aber auch da ist. meine Tante als Mitgesellschafterin, die zu 4 Termine im Jahr da ist, die auch jedes Jahr zu Weihnachten sich Gedanken macht und an jeden Mitarbeiter Geschenke verteilt. Dann haben wir unsere 2 großen Firmenveranstaltungen, wo die gesamte Familie inklusive meiner Kinder auch präsent sind. Sie übernehmen da keine Rolle oder Aufgabe, sie sind einfach nur da. Ne? Und dann ist es die Kinder, die mal ein Praktikum machen und mal Ferienarbeit, kennen hier und da den einen Mitarbeiter, wo dann sich auch ein Gespräch ergibt. Also einfach mit einer, würde ich mal sagen, ja, Lockerheit und einer Nahbarkeit einfach auch Teil des Unternehmens und der Mitarbeiter sind. Und die andere Sache ist, was wir uns wünschen, dass die Langfristigkeit unserer Entscheidungen von den Mitarbeitern auch als ein wesentliches Momentum für ein Familienunternehmen verstanden wird. Also gerade jetzt auch in den letzten Jahren, wo wir ja wirklich von einer Krise in die nächste stolpern, wir immer uns treu bleiben und unsere Entscheidungen an den Nutzen für die Generation und für die nächste Generation ausrichten.
Jetzt ist das Unternehmen ja schon durch einige Hände gegangen, also von Ihrem Urgroßvater bis zu Ihrem Vater. Da hat sich ja jeder das Unternehmen auf seine ganz eigene Art und Weise geprägt. Da liegen ja bestimmt auch viele Erwartungen auf den Schultern von dem Nachfolger, also in dem Fall auch auf Ihren Schultern. Wie haben Sie denn Ihren eigenen Weg gefunden oder haben Sie das irgendwann auch mal als Belastung wahrgenommen, diese Weitergabe?
Eine vielschichtige Frage. Ich versuche die mal in einzelnen Portionen zu beantworten. Also Belastung, es ist immer Licht und Schatten. Es ist eine große Chance, es ist eine große Freude. Es erfüllt einen natürlich auch mit Stolz, wenn man ein Familienunternehmen mit so einer Geschichte auch führen darf und verantworten darf. Es ist aber natürlich auch eine Bindung und eine Verpflichtung, die einem jegliche Freiheit nimmt. Man sagt zwar immer, der Unternehmer hat alle Freiheiten dieser Welt, aber für mich gibt es ja nur, entweder es klappt hier oder nicht. Und deswegen war man da und ist man da immer eigentlich auch in einem Zwang, dass das funktionieren muss. So, was mir hilft oder was einem hilft, diesen Weg zu bestreiten, ist mit Sicherheit, dass man auch gerade am Anfang die richtigen Begleiter an seiner Seite weiß. Und ich hatte das ja vorhin erwähnt, wir hatten dann auch in den ersten Jahren einen Beirat. Und der Beirat, und das, glaube ich, war auch ein ganz wichtiges Momentum, hatte sich zur Aufgabe gestellt, dass sie es schaffen müssen, dass ich erfolgreich bin. Also haben das nicht auf das Unternehmen und auf wirtschaftliche Zahlen reduziert, sondern es war ihr ganz klarer Wille und ihr Auftrag zu sagen, wir müssen schauen, dass der Herr Soldan in dieser Rolle ankommt, die richtigen Weichen stellt und mit diesem Unternehmen erfolgreich ist. Und die waren deswegen auch kein bisschen weniger hart mit mir und es lief alles nur freundlich, sondern da waren auch schwere Diskussionen und Erwartungen und ja, Sitzungen, die ich erfüllen musste, aber das war eine gute Mischung aus Rat geben und helfen, sich zu entwickeln und seine eigene Linie zu finden.
Sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich gar nicht so leicht gewesen ist, so ein Übergang. Jetzt gehen wir mal auf ein anderes Thema und zwar mal auf den Geschmack der Hustenbonbons. Sie haben ja eben schon gesagt, Emolkal ist schon von einer ganzen Weile entwickelt worden und ist ja mittlerweile auch schon über 100 Jahre alt. Hat sich denn in dieser Zeit der Geschmack der Hustenbonbons erhalten oder hat sich der Geschmack und auch die Produktentwicklung ein bisschen verändert?
Also auch hier 2 Antworten. Also das Urbonbon ist so, wie es ist. Da hat sich nichts verändert. Das Bezugnehmen auf ätherische Öle, Extrakte war schon immer von Anfang an Teil unseres Markenkerns, der Rezepturen. Was aber natürlich ist, dass Maschinen sich verändern, die Technik entwickelt sich weiter und die Technik hat einen nicht unwesentlichen Einfluss dann auch auf das sensorische Erlebnis bei dem Produkt. Und wenn man dann eine moderne Maschine anschafft und wir haben eine lange Halbwertszeit von Maschinen, wie lange die bei uns laufen, dann verändert sich auch der Geschmack, weil einfach der Prozess des Kochens sich verändert hat. Und da muss man dann im Grunde nochmal nachjustieren, um letztendlich sensorisch ja das gleiche Produkt zu behalten. Also ich würde mal grundsätzlich sagen, vom Geist her hat sich nichts verändert, aber Umstände zwingen uns dazu, leichte Korrekturen vorzunehmen, dass das Bonbon das bleibt, wofür es die Konsumenten es kennen. Und was sich schon auch verändert, sind Geschmacksneigungen oder Trends. Also ich weiß, wie ich hier angefangen habe und aus alten Dokumentationen, dass Anis Fenchel die Nummer 3 der Hustenbonbons war im deutschen Markt. So, und Anis Fenchel ist heute nichts mehr, womit wir eigentlich im Bonbon irgendwo einen Konsumenten überzeugen können. Da ist es dann eher ein Granatapfelhonig oder ein Ingwer oder ein Kurkuma. Also da merkt man einfach, dass da sensorisch die Dinge sich verändern und dem müssen wir uns natürlich stellen oder idealerweise geben wir den Trend vor, was in ist in einem Hustenbonbon.
Wie erklären Sie sich das denn, dass solche Trends zustande kommen, also dass sich der Geschmack so verändert?
Also das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, die ich hier treffe. Ich glaube, dadurch, dass sich die Welt immer mehr öffnet, beziehungsweise die Kulturen sich vermischen, einfach auch der Konsument andere Geschmäcker kennenlernt und auch daran Gefallen findet. Also wir wissen zum Beispiel, Lakritz ist ja ein ganz schönes Beispiel für eine Nord-Süd-Spaltung. Also im Norden ist Lakritz aus der Süßholzwurzel ein ganz großer Geschmack, der genascht wird, sage ich einmal. Und im süddeutschen Raum, boah, ist das also fast nicht verkäuflich. Und es hat seine Begründung daher, dass einfach durch die internationalen Häfen und auch durch die Schifffahrt in den Regionen dann diese Geschmacksrichtung früh gelernt wurde und geschätzt wurde. Und ich meine, heute sind wir ja alle in der Welt unterwegs und haben dann irgendwo auf unseren Reisen Ingwer kennengelernt. Und somit hat sich Ingwer eigentlich wirklich auch in unserer Warengruppe als ein sehr guter Geschmack entwickelt. Also das ist jetzt meine These.
Ja, das stimmt. Also in meiner Kindheit auf jeden Fall war Ingwer überhaupt kein Thema und heute gibt es ja Ingwer überall. Also als irgendwie Energy Shots, als ja. Bonbon.
Als Tee und ja. Was weiß ich. Ja, aber es gibt auch Geschmacksrichtungen, die kommen und gehen. Ne? Also wir merken, da gibt es mal so kurze Trends wie Holunder. Das war mal so eine Geschmacksrichtung, die so zwei, drei Jahre war die da. Ne? Dann gab es dann auch Marmeladen und Säfte und Bonbons und so weiter. Aber die hat sich nicht gehalten. Die ist dann wieder eigentlich verschwunden. Ne? Was ein Dauerbrenner ist, ist natürlich Salbei. Das ist eine Rezeptur, die sich über viele Jahre schon hält. Und ich würde mal sagen, was noch länger ist, ist eigentlich Honig. Also Honig ist nicht nur beim Deutschen, europaweit und auch weltweit eine Geschmacksrichtung und auch für unsere Warengruppe eine ganz bedeutende Rezeptur mit einer hohen Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit, ja.
Gibt es da noch weitere neue Trends, die Sie beobachten, die vielleicht auch für die Weiterentwicklung Ihrer Marke relevant sind?
Wir merken, dass der Konsument in dem, ob er sich für ein Produkt entscheidet oder nicht, nicht mehr allein sich über das Produkt definiert. Also von meinen Anfängen und von dem, wie man es auch in der Lehre gelernt hat, das Produkt ist das Unternehmen und alles, was das Produkt kann, stellt das Unternehmen auch dar. Und da merken wir, dass der Konsument viel breiter auf Produkte, vor allen Dingen auch auf die Unternehmen schaut. Wie treten die in der Öffentlichkeit auf? Wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um? Wie stehen sie zu dem Thema Nachhaltigkeit oder sogar wie stehen sie zu politischen Themen? Also da interessiert den Konsumenten weitaus mehr als wirklich nur das Produkt. Und das muss man natürlich in seinem Marketingmix dann auch anpassen und verändern und auch anders auftreten. Und das macht die Aufgabe schon vielschichtiger und komplexer.
Sie haben ja vorhin auch die Krisenhaftigkeit der Zeit schon mal angesprochen. Eine große Krise war natürlich auch die Corona-Pandemie. Ich stelle mir vor, dass durch die ganzen Schutzmaßnahmen, ne, Leute sind weniger aus dem Haus gegangen, überall mit Maske, dass da auch die Erkältungskrankheiten zurückgegangen sind und das ja sicherlich auch eine Auswirkung auf Ihren Markt bzw. auf Ihre Verkaufszahlen gehabt hat. Wie hat denn diese Krise Ihr Unternehmen verändert oder wie sind Sie damit umgegangen?
Also die Corona-Krise war also für mich in meiner persönlichen Verantwortung für das Unternehmen schon ein harter Schnitt, weil, wie Sie es auch meinten, durch die Masken und so weiter gab es ja keine Grippewellen und es hat für uns dann schon 30% Geschäft haben wir verloren. Ich weiß, es gibt viele Bereiche, die haben noch weitaus mehr verloren oder gar kein Geschäft mehr gehabt. Aber wir kamen ja auch aus einer Zeit von, wir müssen uns auf den Weg machen, neu erfinden und haben dann wirklich jedes Jahr es geschafft, das Geschäft weiterzuentwickeln und dann plötzlich gibt es keine Grippewellen mehr und keiner wusste ja, wie geht es in dieser Welt weiter? Wird das dauerhaft Teil unseres Lebens bleiben, dass wir mit Schutzmasken und kein öffentliches Leben mehr haben? Und da hat man sich schon sehr viele, ja, jetzt würde ich mal nicht existenzielle Fragen, aber schon schwere Nöte und auch nicht gewusst, wie wird es weitergehen. Das ist das Ganze Schwierige in der Situation gewesen, dass man keine Einschätzung hatte, was kommt danach oder wie geht es weiter. So, das heißt, wir haben für uns einfach dann das Thema Kosten natürlich stark beobachtet und auch versucht, viel sparsamer unterwegs zu sein. Aber, und das ist das, was uns eigentlich heute wieder Zuversicht und Hoffnung gibt, dass wir viele grippeähnliche Corona-Verläufe haben. Also viele, die Corona haben, aber dann leichte Symptome, leichte Halsschmerzen, ein bisschen Kratzen im Hals. Und wir jetzt eigentlich in dem Sommer feststellen mussten, dass also auch plötzlich im Sommer unsere Warengruppe einen Absatz findet. Also aus diesem ganz tiefen Tal, oh Gott, wie soll es weitergehen, zu einem Mensch, da gibt es doch noch eine Zukunft für uns und für unsere Produkte.
Zum Schluss würde ich gerne nochmal auf das Thema Tradition eingehen. Die ist ja auch immer verbunden mit der Weitergabe von bestimmten Wertvorstellungen. Welche Werte haben Sie denn durch die angesprochenen Transformationsprozesse begleitet? Und was prägt Ihr Unternehmen?
Die Wertediskussion im Unternehmen, da habe ich auch wirklich mehrere Phasen durchlebt. Also wie ich die Verantwortung für das Unternehmen übernommen habe, gibt es ja so Standardthemen, die man dann tut. Das eine ist eine Strategie schreiben, formulieren. Das andere ist ein Wertekanon festlegen. Und ich wollte im Gegensatz zu den Generationen vorher das alles sehr demokratisch gestalten und ablaufen lassen und musste eigentlich dann feststellen, dass gerade die Werte kein demokratischer Prozess sein kann, sondern eigentlich das ist, was in der dann verantwortlichen Generation ruht und was denen wichtig ist. Und so war es dann in meiner Zeit das, was wir als Werte definiert haben oder für unser Haus steht, ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist. Und da gehört zum Beispiel Verlässlichkeit dazu. Und auch die große Portion Menschlichkeit. Und das, meine ich, sind aber auch Attribute, die ein Familienunternehmen auszeichnen. Und daneben bin ich noch ein sehr strukturierter Mensch, der Ordnung sucht und braucht. Und das, würde ich mal sagen, ist etwas, was dem, wie man heute das Unternehmen beschreiben könnte, was mir auch geholfen hat, durch die Zeit zu kommen, aber auch wieder uns ein bisschen im Weg steht für die neue Form des Vermarktens. Man muss ja heute eigentlich eher so ein bisschen mehr diesen Ausprobiercharakter pflegen. Also mal, okay, da tut sich was, lass mal gucken, mach mal das, schau mal, wie das funktioniert. Ah ja, nee, dann lass uns das nochmal anpassen. Und das steht ein bisschen zu meinem inneren Ordnungsbedürfnis. Deswegen übergebe ich da auch immer mehr der jungen Generation, die Dinge zu entscheiden und auch zu gestalten.
Herr Soldan, vielen Dank für das wirklich sehr spannende Gespräch. Ich könnte mich ewig weiter mit Ihnen unterhalten über Fenchel und Anis und Ingwer. Aber leider ist unsere Zeit schon vorbei. Ich fand es wirklich ganz interessant zu hören, wie unterschiedliche Generationen dem Unternehmen ihren jeweils eigenen Stempel aufgedrückt haben und wie so eine Marke wie Emma Karl aber dann trotzdem ihren Werten treu bleibt. Also vielen herzlichen Dank. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war eine neue Folge der Marken des Jahrhunderts. Sie wollen mehr über deutsche Traditionsunternehmen erfahren? Dann schauen Sie doch gerne mal auf unserer Seite Deutsche Standards vorbei. Dort finden Sie alle Folgen des Markenpodcasts zum Nachhören. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, können Sie die Marken des Jahrhunderts natürlich auch abonnieren. Und zwar auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Tschüss, bis zur nächsten Folge.